Aro. Schön, dass das noch geklappt hat, dass wir auch in diesen stressigen Tagen nochmal Zeit finden für eine kurze Aufnahme, nicht lange.
Ja, absolutes Pflichtprogramm, oder?
Pflichtprogramm, ich danke dir. Jetzt habe ich dich sogar genötigt, noch hier in diesem gemütlichen Büro zu bleiben und nicht nochmal auswärts einen Kaffee zu trinken. Aber ich bin, weißt du, ich bin so ein bisschen, dann kommen da Leute an und fragen, was macht ihr da? Macht ihr YouTube? Nein, keine Kamera. Was macht ihr da? Hä, erzähl mal. Nein, ja. Geh weg, lass mich. Ja, seid ihr Promis? Ja, hab ich keinen Bock. Weil weiß, ob das überhaupt passiert, aber hab ich keinen Bock drauf. Deswegen wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Aber wir haben ja auch hier einen leckeren Kaffee gekriegt im Büro dieser ominösen Stiftung, für die ich hin und wieder mal arbeite, für die ich auch jetzt die ganze Woche unterwegs bin mit dir, Ariel Charouz-Chalikar. Herzlich willkommen in Halle sind wir gerade.
Jetzt gerade in Halle, ja, ist spannend, ja, danke. Ja,
ist schön, ich habe ja schon 2 Folgen mit dir gemacht und wir haben ja so WhatsApp, Sprachnachrichten hin und her geschickt, ein bisschen geschrieben, wir haben uns über Zoom ja connected, so 2 Folgen mit dir gemacht, die mir Spaß gemacht haben, mich mit dir auszutauschen, so. Ich habe deine Bücher, ja, ein Buch fehlt mir noch, Der neudeutsche Antisemit, ansonsten habe ich ja alles gelesen von dir.
Ja.
Und ich bin ja gut im Bilde, aber dich jetzt nochmal so persönlich kennenzulernen, Dienstag früh haben wir uns kennengelernt in Leipzig am Hauptbahnhof, neben dem Hotel habe ich dich abgeholt.
Genau.
Sind wir zur ersten Veranstaltung gefahren. Und ich bin jetzt so seit 2 Tagen mit dir unterwegs, 2,5 jetzt so, ist echt, du bist eine Interessante, ich hab's vorhin schon gesagt, du bist einer der interessantesten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Also.
Ja, danke. Nehme ich als Kompliment, aber ich finde dich auch cool. Es macht Spaß, wir haben viel zu reden, ne?
Wir haben viel zu reden. Ja, ist auch erfrischend, weil ich kenne ja deine Biografie halt, habe ich ja gelesen, ich habe den Film ja auch gesehen, ich habe den Film ja schon mehrmals moderiert, also Filmgespräch moderiert mit Schauspielern aus dem Film Ein nasser Hund über dein Leben. Aber dich jetzt so persönlich auch mal so kennenzulernen, ein paar Tage mit dir unterwegs zu sein, sich über alles Mögliche auszutauschen von, keine Ahnung, von Antisemitismus über Deutschland und bis hin zu, keine Ahnung, China und Wokeness und über was wir, oder auch private Sachen, Family und
das
Kinder.
Das Kiez im Wedding.
Kiez im Wedding und
Integration,
so. Integration. Wie ist Israel? Wo fliegst du in Urlaub mit deinen Kindern und deiner Frau? So. Ja. Also alles Mögliche. Das ist so richtig, Ari, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ja, genau so muss es sein.
Ist doch Casablanca-Zitat.
Ja, absolut.
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Mir macht das großen Spaß mit dir. Und wir haben auch schon, wir machen mal so ein bisschen Recap der letzten Tage. Also, du bist ja eh schon lange unterwegs, so an Schulen. Hast du schon ein paar Mal gemacht in Deutschland,
ja,
ne?
Ja, absolut. Ja, genau. Seit Jahren eigentlich, ja.
Wann fing das an bei dir? Wann hast du das
gemacht? Ich glaube, das erste Mal bin ich an eine Schule gekommen nach meinem Buch Der neudeutsche Antisemit. Das war 2018. Und ich glaube, danach, ich weiß gar nicht mehr, wer als erstes da irgendwie die Initiative ergriffen hat. Es kann sein, dass die Deutsch-Israelische Gesellschaft war. Oder vielleicht eine politische Organisation oder Stiftung oder was, die mich dann auch an die Schulen gebracht hat und gesagt hat, das ist wichtig, dass du da auch mit Schülern ins Gespräch kommst.
Ich mache so eine ähnliche Arbeit wie jetzt mit dir, mache ich ja schon ganz lange mit Ben Salomo, auch so gut fast 3,5 Jahre mittlerweile. Ist aber mit dir anders. Also der Vortrag ist, es gibt natürlich eine thematische Verwandtschaft. Ihr seid halt beides Juden.
Ja.
Ben oder Jonny hat ja den umgekehrten Weg gemacht. Du hast die Aliyah nach Israel irgendwann gemacht, vor über 20 Jahren. Ben hingegen ist ja ungewollt, ungeplant. Da war er 4 Jahre alt, als er halt mit seinen Eltern von Israel nach Deutschland, nach Berlin gekommen ist. Du bist von Berlin nach Israel gegangen.
Genau.
Und Jonny lebt ja hier noch. Und das ist ja so sein Hauptjob. So, also er geht an Schulen, er ist super viel unterwegs. Ich begleite ihn immer im Osten und im Norden. Bei dir ist halt, du musst das ja nicht machen.
Nee,
du hast ja in Israel, du bist ja eh schon eigentlich komplett ausgefüllt mit dem, was du eh machst. Du verdienst dein Geld, du lebst gut.
Genau.
Das ist für dich jetzt, was ist das, so ein bisschen bezahltes Hobby halt, ne?
Ja, irgendwo schon, ja, aber in unserem Gespräch habe ich dir vorher noch erzählt, ich versuche es selber zu verstehen, weil meine Frau versteht es nicht, warum ich wirklich jetzt nach Deutschland komme für diese Tage, mir Urlaub nehme, ja, das sind ja Urlaubstage, die ich auch mit meiner Frau und meinen Kindern irgendwo auf Malle chillen könnte, ja, stattdessen gehe ich hier von Termin zu Termin an Schulen und meine Frau schnallt das nicht, weil die sagt, hey, wieso machst du das? Ich versuche mir das selber auch irgendwie zu erklären und ich weiß, es gibt definitiv eine Komponente, die sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein bisschen für mich Therapie, weil ich damals als Jugendlicher im Wedding halt so viel Mist erlebt habe und gemacht habe und damals als Jugendlicher mich teilweise sehr alleine gefühlt habe. Wenn ich heute Jugendlichen an Schulen in die Augen gucke und von meiner Vergangenheit erzähle, dann ist das so ein bisschen so, als wenn ich mir mich selber bisschen abhole, als wenn ich den Jugendlichen heute sage, ich bin da, ich höre euch zu, ich versuche euch jetzt ein bisschen unter den Arm zu greifen, weil irgendwie niemand das mit mir damals gemacht hat. Ne?
Ja, ist spannend irgendwie. Also finde ich auch einen guten Erklärungsansatz, weil du ja, also ich habe das ja bewusst in der ersten Folge, die ich mit dir gemacht habe, wollte ich ja bewusst nicht auf deine Biografie eingehen. Man kann dein Buch lesen, man kann den Film gucken, man kann auch 4 Podcasts, die du mit Christian mit Christian Schneider gemacht hast, da habt ihr auch viel so diese Gang-Zeit, ja, Berlin Crime aufgearbeitet und so. Das kann man sich alles anhören oder lesen. Mhm. Aber ich kriege ja wirklich noch vieles so von dir jetzt gerade mit in Gesprächen, wo du mir Anekdoten erzählst, das nicht in dem Buch steht, so, ja, und nicht im Film vorkommt.
Stimmt, nirgendwo.
Und, ja, also das ist einfach, also wie gesagt, ich bin ein bisschen starstruck auch. So. Ja. Ja, weil es einfach angenehm ist gerade. Ja. So. Und trotzdem bist du so ein angenehmer,
viel gelaufen damals,
zurückgelehnter Typ. So, genau. Und deswegen kann ich dieses ein bisschen, du hast ja selber auch gesagt, du bist ja damals nach Israel gegangen, Anfang der 2000er, du musstest ja raus aus dem Wedding, ja, weil Knast oder Tod, eine andere Option gab es irgendwie nicht mehr, gefühlt. Und dann hast du gedacht, du hast ja deine Biografie, bevor du die 2010 veröffentlicht hast, hast du ja schon Jahre vorher aufgeschrieben. Mhm. Und da hattest du ja damals so gedacht, so das Kapitel Deutschland ist abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, das hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so ein komischer psychologischer Mechanismus, dass du trotzdem nicht von Deutschland, wo dir einerseits viel Scheiße passiert ist, ja, viel harter Antisemitismus, mhm, nicht von Neonazis oder, ja, so. Nicht
in
von
meinem Fall halt im muslimischen rechten, Kiez.
Ne? Genau, im, ja, muslimischen Kiez, so, nicht von irgendwelchen deutschen Neonazis halt so. Hast du viel harten Antisemitismus erfahren, aber auch viel Freundschaft, Solidarität auch von Muslimen, mhm, im Berliner Wedding. Und dass du das so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so eine Zeit lässt einen ja irgendwie nicht los. Du hast ja auch Geschichten, sagst ja auch, es gibt so bestimmte Momente, das triggert dich dann an so harte, ja, antisemitische Erlebnisse, genau, zum Beispiel. Ist so ein bisschen auch diese Woche so ein bisschen, gab es da auch wieder so Momente, wo du dachtest, ja, irgendwie fühle ich mich wieder zurückversetzt, als wäre ich wieder der 15-jährige Weddinger Jude so? Oder wie siehst du das mittlerweile, so der Blick von oben auf die Zeit damals so? Und wenn du jetzt vor Schülern stehst, wie ist das mittlerweile?
Naja, also einerseits bin ich natürlich einen ganzen Schritt weiter im Leben, ne? Also ich bin heute 45 und meine Hardcore-Zeit war halt Jugendzeit, Teenager, ne? Das war bei mir eine lange Teenage-Zeit, sage ich jetzt mal, 13 bis 23. Hm. Und selbst nach 23, obwohl ich schon weg war, bin ich ja immer wieder mal in Berlin gewesen und die Kumpels waren halt dieselben Kumpels und die Jungs, die in der Graffiti-Szene waren, die waren meine Jungs und die, mhm, aus den Gangs waren teilweise mit mir immer noch befreundet. Mhm. Und somit bin ich da nicht direkt gleich vollkommen weggekommen von. Mhm. Mittlerweile bin ich natürlich komplett weg, aber je älter ich werde, desto mehr zieht es mich teilweise gedanklich in die Vergangenheit. Mhm. Und ich habe ein Gefühl, dass jeder Tag, der irgendwie, den ich irgendwie meister und am nächsten Tag neu aufwache, bin ich wieder ein Stück weiter zurück in meine eigenen Kindheit und Jugend und versuche bestimmte Dinge, die ich in den letzten 30 Jahren irgendwie erlebt habe und besonders in meiner Jugend zu verarbeiten, zu verstehen. Mhm. Ich verstehe nicht alles. Nach wie vor sind bestimmte Dinge, die ich auch an Schulen erzähle, wo ich sage, Leute, das ist vor 32 Jahren passiert, aber bis heute, ja, ich habe keine Antwort drauf. Und das beschäftigt mich. Und das ist so ein bisschen vielleicht meine Schwäche einerseits, mhm, andererseits vielleicht auch meine Stärke.
Was meinst du, wir waren jetzt so in Leipzig an zwei Schulen und Abendveranstaltungen, gestern in Altenburg. Ja. Beziehungsweise, wenn ich hochlade, ist Freitag, also vorgestern in Altenburg. Mhm. Dreimal dieselbe Schule.
Ja.
Und jetzt in Halle, mhm, und wir haben jetzt noch eine Abendveranstaltung vor uns, morgen, also Freitag, also heute, wenn ihr das hört, sind wir noch in Chemnitz.
Ja.
Wie waren für dich die letzten Tage?
Ja, also erstmal, ich bin ja jetzt hier in Sachsen und auch Thüringen und auch Sachsen-Anhalt war ich alles schon. Also es sind so Gebiete, die ich kenne. Und das kann nicht jeder Berliner von sich behaupten. Auch nicht jeder Israeli, ne? Nee, nee, nee.
Also die Israelis lieben Berlin und Schwarzwald, ne? Und
Berlin, Schwarzwald sind so die Hotspots. Ja. Aber ich bin jetzt, allein die letzten 3 Monate hatte ich wirklich die Chance, jetzt mittlerweile 3-mal in 3 Monaten hier in der Gegend zu sein. Also Thüringen war ich jetzt auf Natur mit einer politischen Organisation oder sowas, wie man so sagen kann. Auch so Stiftung, die mich eingeladen hat, nach Erfurt und Jena und Weimar und das war spannend. Mhm. Und dann war ich nochmal im Dezember, kurz vor Weihnachten, in Chemnitz und in Leipzig. Mhm. Und dann ging es weiter nach Bayern, mhm, München, Bamberg, Nürnberg. Und jetzt bin ich wieder da zum 3. Mal in 3 Monaten, mhm, wieder in derselben Ecke Deutschland, sage ich jetzt mal. Ja, und ich habe mittlerweile hier tatsächlich Freunde. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile ja wirklich dicke. Aber ja, ich habe hier in Leipzig mittlerweile ein paar Kumpels, die auch jetzt heute Abend, wir hören das ja am Freitag, also am Donnerstagabend, also gestern, ja, zu mir dann ins Hotel kommen wollen und wir trinken dann noch was Kleines und so. Und das ist, tatsächlich habe ich diesen Teil der Bundesrepublik jetzt wirklich, kann man sagen, kennengelernt und lieb gewonnen.
Ich weiß das auch wirklich zu schätzen, dass du das, weil das ist ja, für, wenn ich mit Jonny, also Ben unterwegs bin, der sitzt halt, wohnt in Berlin und setzt sich in ICE und fährt dann irgendwo hin. Irgendwann, Deutsche Bahn ist zwar mittlerweile ein Trauerspiel, aber irgendwann kommt man schon mal irgendwo an. So. Irgendwie passt es dann schon, ne? Dass man auch dann von Berlin aus nach irgendwie Sonntagnacht noch in Salzwedel oder Zerbst oder ähnlichen gruseligen Orten ankommt, geht dann irgendwie, aber bei dir ist ja, du wohnst ja irgendwo in Israel, du wohnst ja noch nicht mal in Tel Aviv, du wohnst ja zwischen Tel Aviv und Israel, du musst dann da hinfahren, zum Flughafen einchecken, fliegen und dann war das ja so ein krasser Akt auch einfach, wie du halt Montagnachmittag aus Tel Aviv losgeflogen bist, kommst abends in Frankfurt an, dann fährt aber keine Bahn mehr nach Leipzig, wenn du in Berlin angekommen wärst du Mitternacht angekommen, dafür auch keine Bahn mehr, Leipzig. Mhm. Bist schön mit Mietauto, mit dem Audi oder was war? Oder
Audi A6 haben die mir gegeben.
Ja, mit der scheiß
GPS, wo ich irgendwie nicht klar kam. Ich wusste nicht, wie ich den Sitz verstelle. Ich
irgendwas
Fenster.
War mit dem Schaltknopf, ne? Irgendwas war
irgendwie, ich kam gar nicht klar, ja. Also ich bin da nicht so der Technologie-Freak. Ja, das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, am Abend irgendwie klarzukommen. Wie fahre ich jetzt mit der Karre los? Ja, irgendwann hat's geklappt, aber dann waren 400 Kilometer vor mir. Mhm. Das im Regen, in der Dunkelheit und dann auch noch verfahren direkt. Ja. Das war ein Erlebnis. Ne?
Umso mehr, ey, danke, Aro, dass du das alles auf dich nimmst, damit wir irgendwie ein bisschen durch die Städte hier tingeln können. Ich fand's ja so geil, ich mach das jetzt, ich nenne jetzt keine Namen von den Schuhen. Ne? Wer das wissen will, kann mich ja gerne anschreiben. Beziehungsweise eine Connection, liebe Grüße nach Leipzig, von Leipzig nach Leipzig, you know, ja, eine Connection, eine Schule, wo wir waren, habe ich ja direkt auch über einen Hörer klar gemacht. Liebe Grüße. Aber wir waren, ich würde sagen, alle Veranstaltungen, die wir bis jetzt hatten, egal ob Schüler oder jetzt Abendveranstaltung, waren top. Aber wir hatten eine richtig krasse Veranstaltung. Mhm. Wir haben da super viel die letzten Tage drüber geredet. Einfach, weil ich habe mit Jonny, mit Ben schon so viele Veranstaltungen gemacht, wo es auch mal geknallt hat. Mhm. Aber das, was wir beide jetzt erlebt haben an dieser einen bestimmten Schule in Leipzig, das habe ich noch nie erlebt. Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je gemacht habe, so mit dem Thema. So. Wir müssen das jetzt nicht nochmal breittreten und so, aber mir fiel auf.
Ja.
Das war ja Podium quasi auf einer Bühne, einer Aula, brechen vor 170 Schüler.
Ja.
Der Lehrer, sportlich unterwegs, ideologisch sportlich, sagen wir mal so.
Sehr sportlich.
Er wollte auf jeden Fall, ich glaube, am liebsten hätte er es, dass auf seinem Grabstein steht, er hat den Nahostkonflikt gelöst.
Genau.
Er hat, er weiß, wie es läuft.
Er hat den Juden jetzt genau gesagt, was jetzt zu tun ist, damit alles richtig läuft.
Macht das doch einfach. Mach das doch mal.
Ja,
das war ja, es ging hoch her, ist nett ausgedrückt, ging hoch her. Ich fand es auch irgendwie, natürlich bei 170 Schülern, es waren ja nur so eine Handvoll Schreihälse, aber irgendwie trotzdem, ich saß da am Rand und dachte, ich habe noch nie so eine derart feindselige Stimmung die gegenüber dir oder so jemandem gegenüber verspürt. Mhm. Ich dachte, warum sind wir überhaupt da? Ja, weil die wollten uns vorführen, die wollten dich vorführen. Die dachten, da kommt der kritische Jude vom Dienst. Ja. Also das hätten sie am liebsten gehabt. Irgendwie so ein Rolf Verleger oder so ein Moshe Zuckermann und so ein Spinner halt. Und dann machst du aber nicht. Bist halt stabiler Zionist.
Ja, ich stehe stabil definitiv zu Israel. Das ist kein Witz. Das ist auch kein, ich tue da nicht irgendwie so halbe Sachen, sondern ich bin diesem Land, Israel, halt wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich dort leben darf und dass ich dort auch Schutz habe und dass ich dort als Jude, der in Berlin wirklich harte Jahre hinter sich hatte, in einem Land leben darf, wo ich als Jude irgendwie Jude sein darf. Weißt du? Und da bin ich für dankbar. Und deshalb können mich diese Psychos, die dann auch wirklich aus allen Ecken kommen, ob das irgendwie, in dem Fall war es eine Mischung aus teilweise radikalen muslimischen Kids und vielleicht so linksradikal oder links, was sind das für welche gewesen? Kannst du mir das erklären? Ich kann es nicht mehr einordnen. Aber das waren irgendwelche Klugscheißer, die dann auch teilweise im Alter von 16, 17 mich dann auch da angeschrien haben, und gesagt haben, sag mal, wo warst du die letzte Stunde? Hörst du nicht zu? Und dann sag ich, Moment, ich bin doch hier auf der Bühne, nicht du kannst gerne hier hochkommen.
Ja.
Aber ich habe das, glaube ich, sehr entspannt, sportlich und gelassen genommen, habe da versucht, so souverän wie möglich. Man kann nicht immer überall jeden abholen. Also es gibt auch leider nach wie vor sehr viel Vorurteile, Hass, aber auch falsche Bildung, sage ich jetzt mal, extra, krumm, verzerrt. Und in dem Fall ist es teilweise so, dass das Lehrer sind. Wenn die falsch gepolt sind, sage ich jetzt mal, da läuft einiges aus dem Ruder und das war in dieser einen Schule so. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit den anderen Schulen, haben wir zum Glück ein Verhältnis von 10-1, sage ich jetzt mal, wo an den meisten Schulen halt wirklich auch wirklich engagierte, sympathische Lehrer sind. Sehr viele Lehrerinnen natürlich, die alle sehr sympathisch und sehr, sehr positiv gelaunt und wirklich was tun, für Aufklärung eintreten und wirklich was Positives versuchen zu bewirken, ne?
Ja, ich weiß, natürlich redet man natürlich meistens eher über die negativen Dinge als über die Sachen, die, wie gesagt, wir haben bis jetzt von, wie viele Veranstaltungen jetzt gemacht? 8 oder so. Und ich glaube, also eine war hart, die restlichen waren alle gut. Natürlich redet man eher über das, was halt hart war. Ich will das aber deshalb auch nochmal kurz thematisieren, weil ich finde, das ist symptomatisch. Mhm. Wir hatten natürlich einerseits ein paar, Marokko kam der eine, glaube ich, her, Tunesien oder so, keine Ahnung. Also nicht mal direkt jetzt.
Syrien auch.
Ja, so halb Syre, die eine, glaube ich, halb Syrerin, halb Marokkanerin oder so. Also, und es war noch nicht mal jetzt so, es war jetzt ja kein palästinensischer Araber, der da saß, wo man noch sagen kann, okay, da gibt es einen direkten Bezug zu diesem sogenannten Nahostkonflikt, sondern es waren halt da so, es gibt halt so einen Teil der muslimischen Welt, so eine krasse Solidarität irgendwie. Und
ja, das ist alles fake, weil im Endeffekt, das ist richtig fake, weil ich bin ja, das eine meiner ersten Erlebnisse, das erzähle ich ja auch an Schulen, das habe ich hier vielleicht im Podcast mit dir auch schon erzählt, da, als ich in der 9. Klasse war und mein bester Kumpel, aus Indien war, der dann mir im Deutschunterricht, als wir ein Stück über die Nazis durchgenommen haben, kleines jüdisches Mädchen musste sich verstecken, hat er gesagt, alle Juden sollten getötet werden. Ich sage, wieso? Mhm. Sagt, weil es unsere Feinde sind. Das war einer aus Indien, ja. Mhm. Dann sage ich zu ihm, wieso das denn? Sagt er, weil wir Muslime. Dann meine ich, was meinst du damit? Wir sind Juden. Meint er, du kannst ja kein Jude sein. Ja. Weil erstens, ich erkenne Juden aus der Ferne. Zweitens, du bist mein Freund. Also das ist, da plötzlich ein Judentreffen, das ist für viele Menschen in Deutschland, ob jetzt mit oder ohne Migrationshintergrund, das haben wir hier auch an Schulen gesehen, die Menschen kennen gar keine jugendlichen Juden. Man kennt Juden in der Regel nur aus dem Unterricht oder aus den Medien oder vom Besuch in Auschwitz.
Das ist Henrik Broder war es, glaube ich, mal. Ich habe den sehr oft zitiert die letzten Tage, du merkst, ich mag Broder. Der sagte mal irgendwie, der Deutsche liebt Tod. Ich glaube, Broder war es. Also, dass der Deutsche die toten Juden liebt. Und da ist er also ganz doll. Und es ist so schade, dass wir die damals alle und überhaupt und die Kultur und
ja, ich weiß Klesmer nicht, ob man das so sagen kann, weil er liebt nicht wirklich die toten Juden, aber er gedenkt gerne. Also da tut sich, also es gibt viele Deutsche, die sich da irgendwie selbst Beifall klatschen, dass sie irgendwie
die
schön
tolle
gedenken,
Gedenkkultur, auf die andere Völker neidisch
sind. Wie gut wir verarbeitet haben und wie stolz wir doch sein dürfen. Mhm. Und deshalb ganz, ganz, ganz wichtig, Kranzniederlegung und so, ne? Ja. So. Aber wenn es dann um die lebenden Juden geht, um die, die heute auch einen Staat haben, den sie verteidigen, wirklich, wo nicht wenige Probleme auch herrschen, da kommt man teilweise an seine Grenzen in Sachen, wie man zu diesen Juden steht. Ja, das heißt, es gibt irgendwie ein ambivalentes Verhältnis, ein Unterschied zwischen, wie steht man zu den toten Juden und wie steht man zu den lebenden Juden.
Und das kann ich auch gerne als anders nehmen, weil ich will halt den muslimischen Kids, die da halt auch teilweise echt harten Stuss von sich gegeben haben da am Dienstag. Mhm. Ich will das damit nicht entschuldigen oder rechtfertigen, aber ich will denen noch irgendwo so ein bisschen zugute halten, dass die es teilweise irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht in der direkten DNA, aber so quasi so eine emotionale DNA, man kriegt das irgendwie manchmal einfach von Geburt an eingetrichtert.
Absolut.
Wenn du aus Syrien bekommst,
absolut,
dann kriegst du von Geburt an eingetrichtert, Juden sind unser Feind.
Du hast doch gehört, was der in der 4.
Irak,
Klasse gestern, was die Grundschullehrerin gesagt hat gestern.
Ja, libanesischer Schüler irgendwie und er ist im Krieg mit Juden, sagt ein Elfjähriger.
Vierte Klasse, elf Jahre.
Genau. Von daher, das sollte es überhaupt nicht rechtfertigen, aber ich kann mir noch, weißt du, das ist noch so ein bisschen, man weiß, wo das herkommt.
Ja.
Und man muss auch sagen, die teilweise da echt harte BDS-Scheiße da von sich gegeben haben, die gegenüber in der Schule, waren aber noch am Ende noch diejenigen, die auch zu dir noch, die sich mit dir auch persönlich noch unterhalten haben. Einer hat dir die Hand geschüttelt.
Ja.
So, auch wie alles Gute, Habibi und so. Ja. Weißt du, das ist irgendwo noch, es gibt doch irgendwo noch eine Art Connection zwischen, also das
wahrscheinlich ist, ja.
Und ich fand es einfach viel krasser, diese zwei, drei
aus der deutschen Ecke, ne?
Ey, das sind so Kids. Ich guck mir die an und ich weiß, Fridays for Future, auf jeden Fall grüne Jugend oder so, sind ganz besorgt wegen dem Rechtsruck gegen die AfD. Ist alles von mir aus okay, macht so, ne? Also, jo, aber das sind übrigens auch meistens die Leute, die, weil sie ja gerade aus der Vergangenheit gelernt haben, müssen sich gegen jeden Faschismus, jede Unterdrückung stellen. Und wenn Israel nun mal jetzt faschistisch ist, dann muss man auch das machen. Die machen auch Rassismus und ethnische Säuberung. Ich habe nur darauf gewartet, bis irgendwann, weil die ganze Zeit Araber sind zweite Klasse Bürger in Israel. Schwachsinn.
Ja.
Also der eine, der Muslim, der durfte endlich das Wort Apartheid sagen. Das hat sich der Deutsche noch nicht getraut, aber er hat es eigentlich genau dasselbe gesagt.
Ja, natürlich.
Und bei denen frage ich mich, Ey, weißt du, was hat der 17-jährige, gut situierte Gymnasiast aus Leipzig, was hat der, warum soll er auf seine scheiß Klimaschutzdemos gehen, so?
Ja,
was
weil die
hat
falsch
der mit
informiert
diesem Israel-Kram
sind,
zu tun?
Ja, weil das viele Leute
und
sind.
Deswegen finde ich das will ich ganz kurz sagen, ich finde diesen Antisemitismus, diesen wieder gut gewordenen, neudeutschen, linken Antisemitismus, finde ich viel krasser und schlimmer, dieser woke Antisemitismus, der jetzt auch antirassistisch, menschenrechtsfreundlich daherkommt, den finde ich viel krasser und schlimmer, viel wirkender. Das waren auch nicht die Jungs, die nachher trotzdem sich freundlich von dir verabschiedet haben, wie der junge Mann aus Tunesien, so, der auch echt scheiße gelabert hat. Aber er war zumindest fair, er hat dir die Hand gegeben.
Absolut, wir haben uns am Ende angelächelt. Genau. Und ich glaube,
er hat auch interessante Sachen erzählt, wie er zum Islam mittlerweile steht, eher so spirituell, er ist ein bisschen vom Glauben abgefallen. Ja. War eigentlich ein interessanter Typ.
Ja, war wirklich interessant. Ich hätte mit dem auch gerne noch einen Kaffee getrunken, ganz ehrlich, und wäre ein bisschen tiefer eingetaucht in die Materie. Ja. Ich glaube, wir hätten auch uns viel erzählen können.
Ja.
Aber bei den anderen Kids, die da aus dieser komischen Ecke da kamen, was ich gar nicht einordnen kann, die mir dann sogar noch beibringen wollten, was es heißt, wenn man als Ausländer in Deutschland aufwächst, wo ich meinte, sag mal, bist du im Wedding groß geworden oder ich? Mhm. Und da wusste er nicht mehr, was er sagen soll. Ne? Ja. Aber das sind so Kids, wo du wirklich gemerkt hast, die sind mit 16, 17 schon so dermaßen ideologisch aufgepumpt, dass egal, was du sagst, was nicht in deren Brei passt, dass die komplett abschalten, aggressiv werden, die überhaupt nicht mehr zuhören und sie voll im Recht sind anscheinend. Also du hast ein Gefühl, du sitzt eigentlich irgendwo so einem richtig stabilen Nazi gegenüber, der heute aber mit einer anderen Fratze daherkommt und nicht bereit ist, seine eigene, also wie man die Welt wahrnimmt, vielleicht mal kurz zu überdenken oder vielleicht noch ein bisschen andere Quellen aufzunehmen oder so ein bisschen das Weltbild eventuell noch zu erweitern. Nein, man ist festgefahren.
Und man weiß mit 17, weiß, wie man es
und das mit 17 läuft. Und das sind, wenn das Leute sind, die festgefahren sind und dann auch noch mit sehr viel Frust und Aggression, dann sind das teilweise sehr, sehr gefährliche Leute. Das kann zu Leuten, das sind dann Leute, die das auch wirklich dann irgendwann persönlich nehmen, obwohl sie eigentlich gar nichts damit zu tun haben.
Ja.
Und du merkst halt, dass das irgendwo auch in diesem Fall von der Lehrerschaft oder von einem bestimmten Lehrer wahrscheinlich sehr unterstützt wird.
Ja.
Und das ist natürlich fatal.
Also ich fand, man kann es ja wirklich nochmal zusammenfassen, so dieses Moment, auch wie er dich angepöbelt hat, da sitzt halt ein Nachfahre deutscher Täter, sage ich jetzt pauschal mal so, Nachfahre von Nazi, also Nazi-Urenkel, sitzt da und pumpt dich an, den Juden, der halt irgendwie in Israel lebt und sich Sorgen macht um die Souveränität oder die Sicherheit Israels, die von anderen Antisemiten bedroht wird, mit Terroranschlägen, und der blufft dich an, wie überheblich auch. Einfach die Schnauze halten. Wir hatten gestern eine Situation oder vorgestern an der Schule in Altenburg, da war auch ein junges Mädchen, die hat einen derart zutreffenden Satz gesagt. Du stellst ja auch auf die Frage, wenn man in Deutschland als Deutsche jetzt, nicht bei den neuen Deutschen, so nicht bei der Zuwanderungsgesellschaft, wenn man dann aber das Wort Jude sagt, erstmal kennen die meisten Deutschen keine Juden persönlich, weil es gibt ja kaum noch welche.
Ja.
Und zweitens, wenn man das Wort Jude sagt, immer nur Auschwitz, Tod, Vernichtung, KZs, Vergasung, nur Negatives oder der Nahostkonflikt. Und der Nahostkonflikt wird ja nur reduziert auf diesen Regionalkonflikt. Das ist der Nahostkonflikt, Junge, ey, das wird ja niemals der Bürgerkrieg in Syrien damit gemeint.
Mhm.
Oder, keine Ahnung, die aus dem
Irak läuft oder Irak, Jemen
oder
Ägypten oder Schieden,
ist egal.
So. Juckt niemand, ja.
Genau. Mhm. Und da hat ein und auch so dieser deutsche, dieses deutsche völlige Selbst, diese Größenwahn, dass die Deutschen, nachdem sie einmal das größte Verbrechen der Menschheit begangen haben, wollen sie jetzt alles tun, um wieder gut zu sein und wollen sich deshalb einmischen und glauben, sie sind diejenigen, die diesen sogenannten Ostkonflikt lösen. Und das hat das eine Mädel, die war 17 und die hat eigentlich total der ideologiekritische Satz, auch ich weiß nicht, ob es von Port oder, ich glaube es war Wolfgang Port oder Eike Geisel, die es in den 80er oder 90ern schon gesagt haben, so früher waren wir die Weltmeister im Bösen und heute sind wir die Weltmeister im Guten. Und das hat sie so ungefähr gesagt, das fand ich super gut. Ey, das ist doch gar nicht so schwer, das zu begreifen. Und wir saßen am Dienstag denen gegenüber, die Weltmeister im Gutsein sein wollen. Und das werden sie auch. Und aber ich denke mir halt, Leute,
ja, es ist, also wie gesagt, also ich bin seit jetzt 5 Jahren ungefähr in Schulen unterwegs, immer mal wieder, auch mit so verschiedenen Veranstaltern, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und ich erlebe sehr viel harte Situationen, wo wirklich sehr viel komische Dinge, die mir da an den Kopf geworfen werden. Erst vor kurzem wurde mir da erzählt, zum Beispiel, es gibt eine palästinensische Terrororganisation, die eindeutig Terror ist, die nennt sich Islamischer Dschihad.
Ja.
Und da wurde mir erzählt, Islamischer Dschihad ist eine Widerstandsbewegung, ganz einfach. Und dann wurde mir von einer anderen wurde mir erzählt, ja, in Deutschland wird ja anscheinend nur berichtet, wenn die Palästinenser sich zur Wehr setzen gegen Raketenbeschuss aus Israel. Sag mal, in welchem Film lebst du? Aber das sind Leute, die das eingepumpt bekommen auf verschiedenen Kanälen von ihren Eltern über teilweise auch arabische Kanäle. Das geht dann auch über zu teilweise auch Freunden, die nicht aus diesem Raum kommen. Das sind teilweise dann auch Bio-Deutsche, die das dann auch mit aufnehmen, besonders die, die sich mit den vermeintlich Schwachen und Verfolgten und wie auch immer identifizieren, oder ist dann so ein Schwarz-Weiß-Denken sofort am Start, dann wird man dann auch ideologisch plötzlich, ne? Das kenne ich alles, habe ich alles schon erlebt, aber wie gesagt, wenn ich kurz den Zoom-Out mache und so zusammenfassend, erlebe ich zum Glück auch sehr viele gute Situation. Sehr viele Schüler und Schülerinnen, wie gestern, die du erwähnt hast, die wirklich cool drauf sind, die entspannt sind, die Probleme vor der eigenen Tür feststellen, auch in ihrer Betrachtung der Welt und sagen, nee, ist kacke, ich weiß das und wir müssen da auch an uns arbeiten und danke, dass du hier bist und uns stärkst mit deinem Input, weißt du?
Genau.
Und das weiß ich sehr zu schätzen.
Genau. Also wie gesagt, die guten positive Erlebnisse überwiegen ja auch. Wo du das gerade sagtest hier mit den, hier, dass man nimmt das ja angeblich in Deutschland ja erst dann, wird drüber berichtet, über das Leid der Palästinenser wird erst dann berichtet, wenn die Hamas sich mal wieder wehren muss mit Raketenbeschuss auf Zivilisten, kennt man ja. Das erzählt ja auch Leute, Malcolm Ohanwe, kennst du ja auch?
Kenn ich ja.
Öffentlich-rechtlich Rundfunkgebühren finanzierter Antisemit, so,
ja,
und
absolut,
Rassist.
Ja,
so.
Krass, ja, übel, ja.
Einer der übelsten Hetzer, so, Bayerischer Rundfunk, ja. Macht Podcast, Kanakische Welle, ja. Super angesagter Typ, so.
Ja, aber das sind Leute, die einen auf Antirassist tun, aber die riesige Rassisten sind, ja, und das ist so übel, dass das so durchgeht.
Genau, aber der erzählt genau denselben Scheiß. Der twittert halt sowas und ist halt ein öffentlich-rechtlich Finanzierter.
Ja, aber das sind genau diese Leute, er und viele andere, die genau diesen Scheiß, diese Verzerrten und diese Lügen und diese Propaganda überall verbreiten, die dann am Ende diese Kids teilweise erreichen.
Ja.
Und die anfeuern. Ja, das ist das Problem.
Genau. Ach, weißt du was, ich habe die letzte Folge Shalom Habibi genannt nach deinem aktuellen Buch. Will ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen.
Ja.
Aber ich nenne die Folge diesmal der neudeutsche Antisemit, weil wir jetzt einfach so schön darüber gerade gesprochen haben. So. Weil das ist ja auch ein Buchtitel von dir, von 2018. Ja. Das ist das letzte, was ich noch nicht gelesen habe. Werde ich mir holen, auf jeden Fall.
Ja, mach das.
Weil wir das jetzt gerade so als Einstieg gerade genau diesen Charakter des neuen deutschen, gut gewordenen Antisemitismus, aber auch den der zugewanderten neuen Deutschen gerade auch besprochen haben und so. Genau, deswegen nicht die Folge einfach diesmal der neudeutsche Antisemit. Jetzt mache ich auch ein bisschen Werbung dafür. Machen wir einen kleinen Break, weil du erzählst ja auch, gehen wir mal raus aus diesem kalten, dunklen Deutschland. Fand's auch so geil, als du hier ankamst. Und ich habe dich schon vorgewarnt. Ich habe gesagt, Abo, hier ist 1 Grad Winter, Ende Januar, Anfang Februar, ist tiefster Winter in Deutschland. Und ich habe gesagt, pack dir eine dicke Jacke ein, du kommst hier an so einem dünnen Jackettchen.
Ja,
so.
Ich habe keine dicke Jacke.
Ja, hast du ja nicht. Israel, immer gutes Wetter
anschauen. Muss einen Spendenaufruf starten.
Ja, wir gucken, vielleicht gibt's hier so eine Kleiderkammer. Gucken wir nachher mal für dich. Mhm. Vielleicht vergisst ja jemand seine Jacke nach der Veranstaltung. Ich fand's so witzig, weil wir sind ja in Altenburg, wir hatten ja Zeit noch zwischen den Veranstaltungen, wir waren da noch was essen. Und dann wollten wir dann abends wieder zurück zum Ort da an der Schule für die Abendveranstaltung. War halt der übelste, heftigste Schneesturm und du kamst gar nicht klar. Ich hatte eine Mütze und Kapuze auf. Also, und du kamst gar nicht klar in deinem dünnen Jäckchen. So
ohne Mütze, kein Schal.
Kein Schal, kein Licht. Komplett beschlagen.
Übelster Krieg.
Übelster Krieg. Schlimmer als Nahosten. Ne?
Ja. Das wird mir von Altenburg in Erinnerung bleiben.
Ja. Aber gehen wir mal raus. Du warst ja gerade in Abu Dhabi, hast du erzählt. Ja. Ne? Das ist ja so ein bisschen dein neues Buch, Shalom Habibi.
Ja.
Ganz neu ist auch nicht mehr, ist auch jetzt 3, 4
Monate. 3 Monate, ja.
3 Monate alt. Darum geht es ja auch jetzt bei der Abendveranstaltung noch.
Ja.
Ich habe es gelesen, ich finde es super interessant. Abraham Accords und so, wird in Deutschland auch viel zu wenig thematisiert. Und das ist Buch, kann ich sehr empfehlen, wer sich da einen Überblick verschaffen will. Aber das geht ja weiter. So, diese ganzen Konferenzen und so, es geht ja weiter. Und ist das schon soweit? Jetzt kommen die Witzen im Büro hier, kommen schon die ersten Gäste rein. Hallo.
Kurz vor 6, ja.
Kurz vor 6. Okay. Oh, krass. Na, dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Oh, ich hab. Ist das schon kurz vor 6? Scheiße. Okay, dann machen wir das so. Falls Nebengeräusche sind, egal. Das kommen schon die ersten Gäste rein. Naja. Du warst gerade in Abu Dhabi. Du hast da. Verdammt, ey. Naja, gut. Kriegen die noch einen Live-Podcast, auch nicht schlecht.
Ja, klar.
Also, du warst gerade in Abu Dhabi jetzt zum dritten Mal. Du hast da gerade was mit der israelischen Delegation da. Ihr wart so ein bisschen mit den Staaten, mit denen Israel Friedensverträge, diplomatische Beziehungen hat. Welche waren das noch? Welche waren dabei?
Also die wir sind 6 Staaten, die dort vertreten waren, 6 kleine Delegationen. Es waren die Amerikaner, die Israelis und dann 4 arabische Staaten. Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain und Marokko.
Ja. Genau. Aber es gibt auch noch Connection mit Sudan, ne?
Gibt's auch,
und
klar.
Und so ein bisschen Gemausche mit Oman und Saudi-Arabien.
Auch alles mögliche, ja.
Geil, finde ich super. Wie war es in Abu Dhabi? Weil ich kenne ja, also ich würde es auch einfach mal so wissen, so, weil ich, das ist ja keine Urlaubsorte, wo man jetzt so überlegt. Also wenn, dann reist man vielleicht.
Doch, Dubai ist mittlerweile schon richtig Urlaubsort geworden, ja.
Ja, Dubai, ja, aber Abu Dhabi oder so. Ja. Also wie ist es da so und wie war diese Konferenz auch so?
Ja, also erstmal ist mega spannend dort, weil du bist in einem arabischen Land, aber fühlst dich da auch sehr frei. Ist sehr modern, du hast da alle möglichen riesen Parkanlagen und Shopping.
So Megacities in der Wüste einfach.
Megacities, ne? Riesige Wolkenkratzer, ne? Also es ist mega spannend, du kannst da gut essen, du kannst da gut schwimmen. Also es ist wirklich fun, ja, die haben doch schöne Hotels, also es macht Spaß. Und ich war da halt, wie gesagt, mehrmals schon da und dieses Mal war ich da im Rahmen halt von der Arbeit halt und hatte das Glück, dass ich einen Workshop leiten durfte. Also ich war so der Co-Chair mit meinem marokkanischen Kollegen Yusuf. Und Yusuf und ich und unsere Leute haben diesen Koexistenz, diese Arbeitsgruppe geleitet. Und da ging es tatsächlich darum, miteinander zu diskutieren, wie können wir in unseren Staaten, also in diesen 5 Staaten, wenn du die Amis kurz rausnimmst, wie können wir in unseren 5 Staaten die Menschen näher aneinander bringen, damit die Erziehung, die Bildung und die Koexistenz besser funktioniert für unsere gemeinsame Zukunft in der Region. Ja, und das ist wirklich eine schöne Sache, das gab es so noch nie. Das ist
Revolution
für mich,
im Nahen Osten, ne?
Das ist für mich deswegen eine Zeitenwende, auch wenn da jetzt nicht jeden Tag was passiert. Ja. Aber allein, dass man zusammensitzt und diese Dinge jetzt bespricht, und friedlich miteinander umgeht, das gab es vorher nicht, ne?
Wie ist das so, wenn du da so mit anderen Leuten, Vertretern der Regierung oder so da am Tisch sitzt und so, dann denke ich mir so, okay, natürlich diplomatische, politische Beziehung, das heißt ja nicht, dass Israel jetzt irgendwie geil findet, was in Sudan passiert, so, ist ja Bürgerkriegsregion, Diktatur, ähnlich Saudi-Arabien, machen wir uns nichts vor, Menschenrechtslage, schwierig, sagen wir mal so.
Absolut.
Aber, also, ich denke auch, Israel ist ja auch, muss ja auch pragmatisch sein, Israel ist froh über jeden, mit dem es nicht im Krieg ist, so.
Ne? Du, also es ist ganz einfach. Also wenn Deutschland mit 200 Staaten diplomatische Beziehungen führt, warum dann nicht auch Israel?
Ja, genau.
Das ist genau dasselbe.
Ja, genau.
Und wenn Deutschland mit Saudi-Arabien in diplomatischen Beziehungen ist, dann kann sich das Israel auch erlauben. Und wenn Deutschland mit dem Sudan in Beziehung ist.
Aber nur Israel wird vorgeworfen. Das ist der
Unterschied.
Ja, und
das ist ja wieder diese Doppelmoral.
Ja, genau.
Das ist, da sind wir wieder irgendwo am Anfang, wo wir
genau. Ist aber so, aber was mich da interessieren würde, wenn du da natürlich dich mit bruchrangigen Vertretern der Regierung und so weiter triffst, ist ja klar, Diplomatie, Chefetage und so. Aber wie ist denn das zum Beispiel, wenn man, du hast gerade den marokkanischen Kollegen erwähnt, wie würdest du sagen, kannst du das einschätzen, sagen oder erzählen die das, wie kommt das in der Bevölkerung an? In Marokko zum Beispiel. Weil wir haben es ja, die Marokkaner, das marokkanische Fußballteam war ja sehr gut bei der Fußballwelt.
Ja, ja.
Natürlich, die haben guten Fußball gespielt, so.
Ja.
Verdient weitergekommen, muss ich auch sagen. Aber natürlich, man hat die ganze Zeit diese Palästina-Flaggen. Immer Palästina-Flaggen.
Ja, das ist
Ausschreitung
so
von marokkanischen Fußballfans in Brüssel oder in Paris oder so. Und immer ist die Palifahne dabei. Immer.
Das ist so Teil dieser Propaganda.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, also nur so rein äußerlich. Der Eindruck ist so, die Politiker machen
ihr Ding,
gute Connection
und die,
mit
das
Israel
Volk nicht.
Und das Volk hasst aber weiter in Israel und die Juden. Das ist so der oberflächliche Eindruck.
Du,
sag mir bitte, dass es anders ist.
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das komplett nicht wahr ist, was du sagst, aber es ist nicht. Es ist immer so, es gibt kein Schwarz-Weiß. Ne? Es ist, wir sind irgendwo in der Mitte, das ist so die viele Grautöne. Und bei diesen vielen Grautönen, sage ich jetzt mal, gibt es diejenigen, die komplett zu 100% friedliche Beziehungen wollen, die auch genervt sind von diesem komischen Flaggenquatsch, der natürlich auch irgendwo von so Organisationen und von so Menschen angetrieben wurde, die das so als Plattform benutzt haben, diese Katar-WM. Ne?
Ja,
das ist bekannt, da wurden teilweise Flaggen verschenkt und verschickt, damit das bloß stattfindet. Aber andererseits gibt es wirklich diejenigen, die bitter, knallhart nach wie vor überhaupt kein Interesse haben, mit Juden und mit Israel in Kontakt zu treten. Das gibt es leider, das ist sehr verbreitet in der arabischen und in der muslimischen Welt nach wie vor. Und deshalb ist es wichtig, weil das in bestimmten Ländern, wo das Königshaus, sage ich jetzt mal, oder die Elite das Sagen hat und es nach deren Pfeife geht, wenn die zu 100% positiv drauf sind, dann wird das früher oder später dann auch im System die Leute erreichen. Über die Bildungseinrichtungen, über das Schulmaterial, über alles mögliche. Schau, ich gebe dir ein Beispiel. Die Emirate zum Beispiel, da regieren ja auch, das ist so eine Art Stammeskultur, ne? Das sind so arabische Stämme, so Megastämme, die dann so Städte regieren. Ja. Und Dubai ist halt ein Stamm, Abu Dhabi ist ein anderer Stamm, ne, die das regieren. Und die sind jetzt so weit, dass die zum Beispiel auch in Yad Vashem, im größten Holocaust-Museum der Welt, sogar mal einen Kranz niedergelegt haben. Ja, das also dass der Außenminister der Emirate kam dort und hat dort diesen Holocaust gedenkt, ne? Und und jetzt kommt hinzu, dass die auch in ihren Schulbüchern in den Emiraten zum Beispiel das Thema damals Nazizeit und sowas behandeln, um auch zu zeigen, dass die Juden auch in ihrem Leben bestimmte Dinge durchgemacht haben, wie es zu was kam. Und in einem Großteil der arabischen Welt wird teilweise Holocaust-Verleugnung gemacht. Ja, das macht sogar Mahmoud Abbas, der in Berlin halt knallhart irgendwie relativiert hat. Ne?
Kriegt trotzdem 340 Millionen Entwicklungshilfe.
Ja,
gut aufgehoben.
Der arme Mahmoud Abbas, genau wie Arafat, ist mit 300 Millionen oder was auf dem Konto in der Schweiz. Ja. Das sind sehr korrupte Menschen, diese Leute. Ne? Aber das hält man denen nicht nach, weil sie sind ja anscheinend alle sehr arm. Ne? Ja,
unterdrückt auch viel.
Unterdrückt, ja. Da weint das Herz natürlich.
Genau.
Ja.
Ich habe mir nur noch, ich kürze ganz viel ab. Pass auf, ich habe nur noch 4 Punkte. Die sind aber kurz. Weil wir müssen jetzt wirklich, die Veranstaltung geht gleich los. Kriegt heute leider nur einen kurzen Podcast, sorry. Und zwar, nämlich, du hast nämlich auch gestern, glaube ich, eine These geäußert, wo du, also auch natürlich die Frage, aber wie ist das, wenn die Entwicklung im Nahen Osten mittlerweile so in diese gute Richtung gehen? Wie schätzt du das ein, die Prognose? Wie wird es dann irgendwann mit den Palästinensern? Momentan ist ja ultra verheiratet wieder?
Ja,
keine
festgefahren.
Bewegung seit Jahren.
Festgefahren,
genau. Aber du hast gestern eine These geäußert, die fand ich sehr gut, nämlich dass, wenn sich das Kräfteverhältnis ändert, dass nicht mehr wie früher die ganze arabische Liga geschlossen Israel boykottiert,
genau,
dass immer mehr aufgebrochen wird. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht auch irgendwann Saudi-Arabien offen, vielleicht der Sudan, irgendwann gibt auch Connections zu Kosovo, Aserbaidschan und
alles
noch irgendwas.
Kurden, Türken.
Türkei, auch die Türkei mittlerweile. Genau. Dass das auch einen positiven Impact haben könnte auf die Führer der Palästinenser.
Ja, natürlich. Ja, weil wenn du irgendwann, also ich meine, bis vor ein paar Jahren könnte man sagen, war ein Großteil der arabischen Welt, stand wie ein Mann hinter der palästinensischen Sache.
Genau.
Das ist so ein bisschen so, auch so eine Fake-Liebe, ja.
Klar,
also, weil
natürlich
man die Palästinenser nirgendwo wirklich haben wollte, auch nicht im Libanon, auch nicht in Syrien,
auch nicht in Jordanien,
auch nicht in Ägypten, auch nicht in Jemen. Also, es ist alles so ein bisschen gespielt. Es geht eigentlich den Arabern gar nicht um die Palästinenser, sondern in erster Linie ging es in der Vergangenheit gegen die Juden.
Genau.
Aber genau das hat sich jetzt verändert. Also, durch diese Friedensverträge der letzten 2-3 Jahre, wo plötzlich die Hälfte der arabischen Welt mit Israel in friedlichen Beziehungen ist und das nicht nur wegen irgendeiner Militär- oder Sicherheitskooperation, sondern auch in Bereichen der Landwirtschaft und Bereichen der Wasserversorgung und Energie und alles mögliche an Hightech, ne? Also alles mögliche an
Süßwasserosmose, hat mir auch nicht mal erzählt.
Alles mögliche an positiven, ja, weil das eine Win-Win-Situation ist,
ja,
und das
genau
hilft jedem Staat in der Wüste sowieso und für die Region, für die nächste Generation. Also es ist, ja, und genau das, was jetzt stattfindet, könnte ein Game Changer werden, weil irgendwann dann die Palästinenser, beziehungsweise die drei palästinensischen Organisationen, die jetzt gerade dort das Ruder sich irgendwie teilen oder kämpfen, wer das Ruder übernimmt, Fatah, Hamas und Islamischer Dschihad, sie haben größtenteils in der arabischen Welt eigentlich kaum noch arabischen Support. Ihr größter Supporter sind einerseits die Europäer mit sehr viel Geld und zweitens die iranischen Mullahs, die sie immer wieder unterstützen mit allem Möglichen. Ne?
Ja. Auch da muss man sagen, wenn dieses Regime fällt, dieses Mullah-Regime im Iran, dann wird sich auch einiges verändern im
absolut,
Nahen
Osten,
zum Besseren.
Ja, absolut.
Das ist der größte Terrorsponsor im Nahen Osten. Der größte Unruheherd und Konfliktherd ist der Iran.
Absolut, ja, absolut.
Genau, also da kann man auch da, das Fass mache ich jetzt nicht nochmal auf, aber natürlich muss man weiterhin den Aufständischen im Iran Daumen drücken dafür. Was wollte ich noch? Ach, egal. Pass auf, ich will noch kurz, wollen wir das schon, darfst du das schon ansprechen? Du schreibst gerade an einem neuen Buch.
Ich schreibe an einem neuen Buch, ja.
Das kommt auch schon bald raus, ne?
Es sollte im April rauskommen, wenn alles klappt, ja.
Willst du ein bisschen anteasern? Hast du
ja, ich kann ein bisschen anteasern. Ja, es geht tatsächlich diesmal um die Ukraine und es geht insbesondere der Zoom in eine Stadt, und zwar Cherson. Und für mich steht Cherson von Anfang des Krieges bis heute eigentlich nach wie vor, ist das so ein bisschen so, ja, so die Stadt, die am meisten irgendwie umkämpft wurde, weil anfangs die Ukrainer dort, dann kamen die Russen, dann kamen irgendwann die Ukrainer zurück, jetzt bombardieren die Russen und das ist so eine Situation.
Wo ist das in der Ukraine? Welches?
Nochmal? Cherson, im Süden. Also es ist in der Nähe von der Krim und nicht weit von Odessa. Und das Spannende ist, dass ich dort meinen Schwiegervater hatte. Weil meine Frau ist ursprünglich aus der Ukraine und ihr Vater hat bis vor 3 Monaten dort gelebt und hat uns jeden Tag mehr oder weniger angerufen und uns erzählt, was dort passiert. Und somit habe ich, sage ich jetzt mal hautnah mitbekommen, was es heißt, in Cherson im Krieg zu leben. Im November ist er geflohen aus Cherson, hat einen kleinen Rucksack genommen, weil es kam zu dieser Gegenüberstellung von Ukrainern und Russen, also meine Frau auch hat sich Sorgen gemacht, dass jetzt plötzlich vielleicht er das Leben verlieren wird. Und er ist dann auf dem Boot, hat nur einen halben Rucksack irgendwie mit irgendwas vollgepackt und ist dann mit einem Boot über den Dnieper-Fluss auf die andere Seite zur Krim, aus der Krim dann nach Russland mit dem Bus, aus Russland nach Georgien und dann geflohen nach Israel. So, und seitdem.
Georgien dann geflogen oder wie ist er?
Nee, nach Georgien mit dem Bus und aus Georgien nach Israel mit dem Flugzeug.
Ja, genau.
Und ich habe ihn dann am Flughafen in Israel abgeholt und ich habe dann einen 73-jährigen Mann vor Augen gehabt, der mit einem Rucksack da sein Land, seine Heimat verlassen hat. Und in diesem Buch, Tagebuch aus Cherson, das ist der Arbeitstitel, so wird es wahrscheinlich auch heißen, Tagebuch aus Cherson, mit dem Untertitel Vom Leben und Überleben im Krieg, geht es in erster Linie um die Erzählung aus seinem, es basiert auf seinen Erzählungen, wie der Alltag so war, wie das Leben so ist für jemanden, der in so einer Situation lebt, wo plötzlich man keinen nicht mehr den Bäcker hat oder plötzlich kein Wasser bekommt oder plötzlich das Telefon nicht mehr funktioniert oder du keine Medizin bekommst und du brauchst die Medizin zum Überleben. Also wie du hast feindliche Patrouillen vor der Tür. Und das sind so Situationen, die man sich heutzutage in Deutschland besonders, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen kann. Ne? Ja.
Krass, ich freue mich drauf. Bin gespannt. Jetzt müssen wir wirklich zum Ende kommen, weil jetzt kommen immer mehr Gäste, die dich gleich live sehen wollen. Eine Sache noch, ich habe es ja gerade, Fauda, wie spricht man das?
Ja, Fauda.
Fauda. Israelische Serie ist wirklich, ich würde sagen, es ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe die neue 4. Staffel, glaube ich, da war ich gleich 2 Tage mal wieder krank, danke meinem Sohn, wieder Magen-Darm gekriegt, so, gleich 2 Tage flach und habe, glaube ich, in diesen 2 Tagen komplett die 4. Staffel komplett durchgeguckt, ist wieder geil, so. Würdest du sagen, ich hörte nur, die Serie ist auch total beliebt bei ganz vielen Arabern, weil das so super realistisch ist, ne? Die ist spannend und wie realistisch ist das, wenn ich fragen darf?
Ja, erstmal, die ist auch, ein Großteil der Sprache ist auf Arabisch, also die können auch alles komplett.
Kannst du ja auf keinen Fall mit einer Synchro, auf deutschen Synchro geht nicht.
Genau. Alter. Nee, ist schon spannend, ich mag sie auch sehr. Wie realistischer, ist schon natürlich basiert auf Realität, also es ist schon relativ nah, aber auch nicht wirklich, also es ist schon nicht alles, wie es dort so passiert, passiert tatsächlich, aber es zeigt zumindest die Komplexität dieser Situation dort, ne? Besonders in Judäa und Samaria, sprich Westjordanland, wo sich dann Juden und Araber und Extremisten und Armee und sowas gegenüberstehen, wo radikale islamistische Terrorbewegungen halt rekrutieren und sich für den nächsten Angriff rüsten, wo die israelische Armee und diese Einheit, diese Fauda-Einheit halt irgendwie gucken muss, wie vereiteln wir den nächsten Überfall und den nächsten Anschlag. Das ist mega spannend. Und ich glaube, es gibt auch nichts, was dem irgendwie nahe kommt, wenn es um auch Antiterror irgendwie irgendwo auf der Welt geht.
Ist auch immer sehr bunt und vielfältig. Die ganze Palette des islamistischen Terrorismus wird in jeder neuen Staffel abgefrühstückt. Also Hamas 1. Staffel, 2. Staffel, glaube ich, Hezbollah ist neu jetzt. Ich will noch nicht spoilern, du hast ja noch nicht die ganze 4. Staffel gesehen. Aber auf jeden Fall, IS kommt in der 2. oder 3. Es ist immer was los.
Ja klar, weil auch all diese ganzen netten Zeitgenossen ein Problem mit dem jüdischen Staat haben. Ja. Ne? Deswegen.
Genau. Ja. Also wie gesagt, ich fand so ein bisschen die 4. Staffel, ich fand es ein bisschen too much, ein bisschen überladen. Ist natürlich immer schneller, härter weiter, wie mehr Staffeln. Klar, der 2. Teil muss immer noch krasser sein als der 1. Ich find's ein bisschen überladen, aber trotzdem 4. Staffel immer noch Bombe. Also gibt's auf Netflix. Dafür, ich habe Netflix eigentlich schon lange gekündigt, aber dafür kurz nochmal temporäres Abo geholt, damit ich es gucken kann. Jetzt kündige ich Netflix wieder. Aber lohnt sich. Gute Serie. Und Aro, lass zum Ende kommen. Den nächsten Podcast nehmen wir auf Ende Mai, da bin ich in Israel, endlich.
Freue ich mich.
Am 22. oder 23. fliege ich nach Tel Aviv, von Berlin aus. treffen wir uns gerne abends, wenn du Bock hast.
Ja, nicht nur das, be my guest, komm zu mir nach Hause.
Mach ich, ne?
Komm zu mir nach Hause, lerne meine Frau kennen, meine Kinder, die werden sich freuen. Gerne.
Deinen Sohn habe ich ja gestern schon einmal am Telefon
kurz live auf
Du hast
Facebook
meinen Sohn ja auch kennengelernt.
Ja, haben wir auch, siehst du, genau. Das ist jetzt schon Familie. Ja. Ja, und meine Kids sprechen ja auch ein bisschen Deutsch und so, das wird schon gehen.
Was hast du noch so, ich muss ja on the mic jetzt sagen, ich war noch nie in Israel, ne?
Ja,
das ist das erste Mal.
Ja,
das wird Zeit. Ich beschäftige mich schon so lange mit dem Thema,
ja,
ne?
Ja.
Und jetzt muss ich endlich nach Israel. Und ich bin eine Woche da. Ich werde einen Tag nach Jerusalem fahren. Klar, muss ich mir geben, so. Mhm. Aber ansonsten habe ich eigentlich noch vor Tel Aviv. Das reicht doch, oder?
Ja.
Ein Tag Jerusalem, sechs Tage Tel Aviv? Oder was meinst du?
Ja, Tel Aviv ist fahren, aber ja, Versuch. Reden wir noch drüber. Ich würde schon sagen,
was würdest du Leuten sagen jetzt, was, wenn man in Israel eine Woche ist? Weil ich habe mal, okay, nicht vergleichbar, aber als ich einmal in New York war vor etlichen Jahren, da war 4 Tage nur und es war so vollgepacktes Programm.
Ja, ja.
Und ich habe mich danach mit einem Amerikaner unterhalten, also der auch gebürtig aus New York kam, in Deutschland lebte, der meinte, ey, 4 Tage, nimm dir gar nichts vor.
Ja.
Manhattan ist ja schon so groß wie Hamburg.
Ja, absolut.
Israel, ich will ja nicht in einer Woche mir das komplette Programm geben, sondern
das wird
ich will
zu
echt
viel.
Entspannt.
Ja, mach entspannt Tel Aviv,
Strand,
mach einen
Bar.
Tag Jerusalem,
genau.
Und dann in Tel Aviv so ein bisschen ein paar Locations und so. Das ist für den ersten Besuch, glaube ich, ganz gut. Mhm. Dann hast du Jerusalem und Tel Aviv, das sind die zwei großen Städte Israels. Das reicht erstmal für fürs erste Mal.
Ja.
Und dann kommst du hoffentlich ein zweites Mal.
Klar, davon gehe ich
auch. Ein drittes Mal.
Davon gehe ich auch was. Aber ich danke dir, dass du dir noch Zeit genommen hast. Wir machen jetzt hier feiern, weil jetzt kommen mehr Gäste. Und
wir freuen uns auf den Termin heute.
Wir freuen uns auf den Termin heute. Ne? Wir machen morgen noch Chemnitz, also heute dann. Und dann fliegst du zurück nach
Israel.
Sieht's aus. Genau. Ich danke dir, Aro.
Danke auch.
Hat Spaß gemacht.
Alles Gute.